Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich frühstücke heute mit einem Mann, der für die absoluten Superstars der Musikszene Lieder geschrieben hat. Ein Mann aus Bayern, der in den USA eine Riesenkarriere gemacht hat. Toby Gard. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Beyoncé, Toby, Madonna, John Legend. Du kennst sie alle. Und jetzt sitzt du hier und bist so herzerfrischend normal. Wie geht das denn?
Naja, es war ein langer Weg und das mit Beyoncé und John Legend und Madonna ist auch schon ein paar Jahre her jetzt. Ich habe mein Leben auch schon ziemlich verändert seitdem wieder und schon viel Neues erlebt.
Ja.
Auch mit DSDS in Deutschland, das war eine ganz tolle Erfahrung.
Richtig, du warst bei RTL, aber was ist mit den Allüren? Ist dir irgendwas gewachsen? Ist da was geblieben?
Keine Ahnung.
Wir werden es rausfinden. Also deine Geschichte ist auf jeden Fall irre. Und ich freue mich, wenn du das uns heute alles erzählst. Wie schön, dass du da bist. Freue mich.
Vielen Dank.
Deine Geschichte beginnt in Bayern. Du bist geboren in München, aufgewachsen im Umland, sehr naturverbunden. Du warst eins von diesen Kindern, das immer draußen war, richtig?
Ja, ja, in Gündingen.
Ja.
Und wir haben an der Amper gewohnt, ein Fluss. Da sind wir im Sommer auch immer dann nackig raufgelaufen und ins Wasser gesprungen und wieder runtergeschwommen. Ich habe sehr viel Zeit im Wald verbracht und auf dem Fahrrad die meiste Zeit. Also sehr naturverbunden, ja.
Auf dem Fahrrad. Und da gibt es eine irre Geschichte. Du bist viel Fahrrad gefahren, auch einmal bis zum Bodensee und mit dem Kumpel Martin. Du hattest ein Zelt dabei und dann kam die Polizei.
Wir sind dreimal zum Bodensee gefahren mit drei verschiedenen Freunden und mit dem Martin Gruber. Das war auch eine ganz besondere Zeit. Und unsere Eltern war mit dieser anti-autoritären Erziehung, die haben uns einfach mal gewähren lassen. Und ich war vielleicht 13 oder so, viel zu jung. Und wir sind einfach losgeradelt und 5, 6, 7 Tage später wieder zurückgekommen. Und wir haben die Grenze überquert auch, weil wir sind um den Bodensee herumgefahren. Da mussten wir nach Österreich und die Schweiz. Und die Grenzbeamten, die haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, die Kinder sind abgehauen von zu Hause und haben dann unsere Eltern angerufen. Und die Eltern haben gesagt, ja klar, lass die Kinder durch.
Alles abgesprochen, wir wissen Bescheid.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Zwischendrin war die große anti-autoritäre Erziehung.
Das war so. Als Kinder, wir hatten freien Lauf und ich bin jetzt selbst Vater und habe zwei Töchter. Meine Maymay ist 15 Jahre alt und die andere ist Melody, ist 26 Jahre alt. Und ich könnte mir das gar nicht so vorstellen, wie wir damals groß geworden sind. Wir konnten machen, was wir wollten, konnten heimkommen, wann wir wollten. Es gab damals keine Handys, also unsere Eltern wussten nicht, was wir machen. Das war blindes Vertrauen selbst. Also als ich 8, 9, 10 Jahre alt war, wir sind einfach losgeradelt und dann irgendwann wiedergekommen, wenn es dunkel wurde.
So war das aber früher. Wenn es dunkel wird, geht man heim.
Ja.
Wir müssen noch mal kurz über deine Eltern sprechen. Deine Eltern, Tobi, waren beide auch Musiker,
ja.
Vater Jazzpianist, Mutter Pianistin. Der Kontakt zur Musik war also in deinem Leben schon sehr früh da. Du hast einen ersten Song komponiert, da warst du 7 Jahre alt, beim Fahrradfahren auf dem Schulweg. Liebe Sonne, wärme meine Hände mir. Sing mal vor.
Oh, das war so, liebe Sonne, wärme meine Hände mir. Also ganz seltsame Komposition, aber das kam mir so in den Kopf und es war ganz kalt, so in Gündingen bei einem Fluss, wo dann im Winter so der Nebel aufstieg und ich bin durch den Nebel geradelt und dann nach diesem Lied plötzlich hat die Sonne sich durch den Nebel durchgebrochen und ich dachte, wow, das ist ja Magie.
Ja, das passt.
Jetzt schreibe ich Songs.
Ja, deine Eltern, die hatten auch eine Band und du bist mit deinem Bruder als The Gad Rollers in den Konzertpausen bei deinen Eltern aufgetreten. Dann habt ihr Geld eingesammelt vom Publikum und das erste Geld hast du super investiert, finde ich. Erzähl mal.
Ich bin ja jetzt gerade nochmal durch die ganzen Fotos von damals durchgegangen und habe ein Foto gefunden, da sitze ich als, denke mal, 8-jähriger Junge oder 7-jähriger Junge inmitten von 100 Schlümpfen und ein Schlumpfhaus. Und das habe ich mir stolz erkauft von dem ersten Taschengeld, das wir gemacht haben von unseren Konzerten, die wir in den Pausen unserer Eltern gemacht haben.
Ein Schlumpfhaus und ein blaue Schlümpfe.
Ja, ganz viele Schlümpfe.
Das war das Ziel der Träume. Ja, das ist, du hast, ich meine, das war schon fast ernstzunehmende Karriere. Mit 13, 14, da habt ihr damals schon auf jedem Dorffest gespielt. Das waren um die 300 Konzerte im Jahr. Was haben denn die Lehrer dazu gesagt, wenn du am nächsten Morgen dann in der Schule erscheinst und eigentlich nur noch ins Bett willst?
Ja, ich habe in den Pausen in der Schule immer geschlafen und bin dann wieder kurz aufgewacht für den Unterricht. Das war schon ziemlich, wie sagt man, schlimm.
Ja,
das ging halt nur um die Musik.
Es ging nur um die Musik, ja, aber also, mir hätten die eins gepfiffen damals.
Ja, die letzten zwei Jahre der Schule, da habe ich dann doch mich nochmal zusammengerissen und nochmal richtig gelernt und habe dann doch ein Abitur, ich glaube mit 2,2 gehabt. Das war für mich schon undenkbar toll.
Da hast du dann gemerkt, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt
genau.
Kommt's drauf an.
Genau.
Dann hast du dich zusammengerissen.
Ja.
Gerade eben hast du von deinen eigenen Auftritten als Kind auf vielen bayerischen Volksfesten erzählt, Tobi. Warum bist du denn eigentlich nicht selber Sänger geworden?
Na, ich hatte schon zu der Zeit, als wir mit Milli Vanilli unsere ersten Erfolge hatten, dann hatte mein Bruder und ich, wir hatten eine Band gemacht, die hieß Q Energy. Mhm. Und mit der sind wir aufgetreten. Und in diesen Konzerten habe ich schon 2, 3 Songs selbst gesungen. Ich wollte dann auch ein Album selbst machen und habe das aufgenommen, hat ein halbes Jahr gedauert und habe dann diese Kassette damals noch an ganz viele Managements in London geschickt und habe 100% Absagen bekommen. Und dann dachte ich mir, vielleicht bin ich doch kein Sänger.
Also, die Songs waren möglicherweise super, aber die anderen haben die bessere Stimme.
Ja.
Du wolltest Lieder schreiben, Tobi, die auf der ganzen Welt gehört werden. Und der beste Ort für dich dafür war nicht Deutschland. Du hast also deine Sachen gepackt und bist nach New York. Da haben die gerade auf dich gewartet, oder?
Ah, da hat keiner auf mich gewartet. Wenn man mal von Deutschland nach New York kommt, dann merkt man, dass keiner wartet auf einen und man muss sich wirklich selbst den Menschen anbieten und immer einen guten, wie sagt man, einen guten Nachdruck hinterlassen?
Nein, Eindruck.
Mein ja. Deutsch, tut mir leid. Man muss immer einen guten Eindruck hinterlassen und es war dann schon so, dass ich habe eine Person getroffen und habe mein Bestes gegeben und diese Person hat mich dann weiterempfohlen zur nächsten Person und so weiter und so weiter und so weiter und so langsam habe ich mir dann Kontakte aufgebaut in New York. Das hat 3 Jahre gedauert, bis ich mein erstes Geld verdient habe in New York.
Du bist im Januar 2001 dort angekommen und allein die Jahreszeit ist ja schon keine gute Idee.
Ja, das war brutal. Also Schneesturm und bitterkalt. Aber ich hatte dieses riesige Ziel vor Augen, dass ich in Amerika Songs schreibe und veröffentliche und das hat mich am Leben gehalten.
Aber du hast dort am Anfang niemanden gekannt.
Ich hatte sehr wenige Leute gekannt. Ich hatte bei Sony Publishing eine Person gekannt, aber die wollten erstmal nichts von mir hören, weil Sony in Deutschland nicht wollte erstmal, dass ich nach Amerika gehe. Und deshalb haben die, naja, da möchte ich auch nichts Böses sagen, aber es war am Anfang schon so, dass keiner von mir hören wollte in New York.
Du hattest aber trotzdem große Träume, nur wenig Geld. Du hast dich damals ernährt von Tütensuppen. Was gab's? Tomate?
Ja, das war Instant Soup mit Tomatensuppe und verschiedene Flavors.
Ja.
Und einen Bagel habe ich mir geleistet.
Und einmal die Woche hast du dir den Luxus geleistet und warst bei Popeyes. Da gab es ein Essen für $6.99. Was gab's denn da?
Popeyes Chicken, das hat, mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr, aber damals habe ich dann irgendwann, als ich wieder ein bisschen Geld hatte, war ich mal 6 Monate jeden Tag abends bei Popeyes Chicken. Das war mein Dinner. Und ist halt Hühnchen und sehr gute Soßen. Spicy Sauce, Spicy Hot Sauce.
War das All You Can Eat? Weil das gibt nicht. Also
nein.
Du hast eine Portion bekommen, dann war es das.
Ja, aber die haben den Geschmack schon sehr gut hinbekommen. Also.
Du hast anfangs, um mal bei diesem Musikbusiness zu bleiben, in dem du ja Fuß fassen wolltest, anfangs Flyer geklebt an die Ampeln, an alles Mögliche, wo man eben was hinkleben konnte. Suche junge Talente. Und du bist so zu Shanta gekommen.
Ja.
Das war ein Mädchen, 16 Jahre alt. Und das war die erste, mit der du Musik gemacht hast.
Ja, das stimmt, ja. Ich bin auch zu Open Mics gegangen, also so Abende, wo jeder mal einen Song spielen darf, singen darf. Aber ich habe auch diese Flugzettel an die Ampeln geklebt und meine Telefonnummer hin und gesagt, junger Produzent aus Europa, aus Deutschland. Sucht Talente und darüber habe ich dann ein Telefonat bekommen von einer Mutter, deren Tochter Shanta dann mit mir gearbeitet hat. Wir haben ein ganzes Album aufgenommen und als das Album fertig war, habe ich einen Anwalt gesucht, der uns dann die Türen geöffnet hat zu den Plattenfirmen. Und wieder mal waren das 100% Absagen. Ich war in vielen Plattenfirmen, habe es vielen vorgestellt, viele kennengelernt. Und das war der Punkt. Ich habe viele kennengelernt, wo ich dachte, okay, wenn ich mal einen richtig guten Song habe, später komme ich wieder zu denen. Und so habe ich dann später mit einer Künstlerin, die in einer größeren Plattenfirma unter Vertrag war, hatte ich die Möglichkeit, dann mal ein Lied zu schreiben. Und das hat mich dann zu meinem Management geführt, langer Weg. Aber dann nach 3 Jahren hatte ich so mein erstes Geld verdient.
Aber wie oft hattest du in dieser Zeit das Gefühl, ich schmeiß alles hin, ich fahre wieder nach Hause?
Diese Möglichkeit gab es für mich nicht in meinen Kopf. Also ich dachte, ich werde lieber obdachlos, als wieder zurückzugehen. Ich weiß nicht. Ich hatte schon immer so einen sturen Kopf und das hatte ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt. Und damals konnte man auch nicht einfach mit dem Laptop Songs machen. Das war eine Zeit, da brauchte man ein großes Mischpult und viele elektronische Geräte, um Musik zu machen. Und diese Geräte hatte ich irgendwann dann endlich mit einem Container nach New York geschippt. Und da war dann mein Studio in der Nähe von Times Square in einem ganz kleinen Raum, den ich mir mit einem Juwelendesigner geteilt habe. Der hat tagsüber das Studio benutzt und ich habe dann abends das Studio benutzt und meistens die ganze Nacht durchgearbeitet. Und in meinem Kopf dachte ich nur, ich werde irgendwann mal einen Song schreiben, den jemand möchte und für den ich bezahlt werde. Und das hat dann irgendwann auch geklappt.
Es war ein steiniger Weg, Tobi. Am Anfang viel Klinkenputzen. Deine Hartnäckigkeit hat sich dann langsam ausbezahlt. Wie viele Jahre waren es genau, bis Fergie angerufen hat?
Na, mit Fergie, also nach dem ersten Jahr in New York hat Sony in Deutschland dann doch mir eingestanden, dass sie es ernst meinen mit dem Songschreiben in New York und hat mir dann einen Kontakt gegeben mit Sony in Los Angeles. Das war Jim Valutato. Und Jim hat damals mich eingeladen, nach Los Angeles zu fliegen und in einem kleinen Raum Songs zu schreiben mit Künstlern, die bei ihm unter Vertrag waren. Und einer dieser Künstlern war Fergie. Und sie hatte damals gerade diese Girlgroup Wild Orchid verlassen. Und das war, bevor sie mit den Black Eyed Peas weitergemacht hat. Und in dieser Zeit habe ich mit ihr eine Session gehabt und da haben wir Big Girls Don't Cry geschrieben. Das war 2001. Mhm. Und dann hat es nochmal 5 oder 6 Jahre gedauert, bis dieses Lied dann rauskam. Ich glaube 2006 kam das Lied raus.
Fergie hat angerufen, sie möchte gerne mit dir Big Girls Don't Cry aufnehmen. War das der Game Changer?
Als wir es geschrieben haben, da hatte ich immer noch kein Geld und das war eins von vielen Liedern. Das hat sich schon gut angefühlt, aber ich hatte keine Ahnung, dass das so ein riesiger Hit werden würde.
Was war denn aber trotzdem ab diesem Zeitpunkt anders, als du gemerkt hast, das ist ein Riesenhit?
Oh, das war erst 2006, als das Lied veröffentlicht wurde. Das war die 4. Single von ihrem Album und es wäre auch fast nicht auf dieses Album gekommen. Und es wurde dann ihr größter Hit und ich hatte es bis dahin eigentlich nicht gemerkt, dass das ein Song war, der so, wie sagt man, resonate, so das Herz trifft der Amerikaner und dann auch der Welt.
Das hast du nicht gemerkt, während ihr das produziert habt?
Es war schon ein sehr authentisches Lied und es hat sich schon sehr echt angefühlt, wie auch bei All of Me. Als wir das geschrieben haben, es hat sich sehr echt angefühlt und hat sich so angefühlt, wie dass jedes Wort schon seinen Platz hat und dass alles so stimmt, so stimmig ist. Ich habe ja jetzt bestimmt schon 2000 Lieder geschrieben und manchmal geht das Songschreiben so einfach und fühlt sich so an, als ob sich die Lieder von selbst schreiben und wenn sie dann fertig sind, als ob es die Lieder schon immer gegeben hat. Und dieses Gefühl hatte ich.
Das hattest du.
Ja.
Ist ja auch für den Grammy nominiert worden, den gab es dann nicht. Mhm. Aber das Lied wurde Song of the Year. Mhm. Und da rastet man dann erstmal aus, oder?
Also im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich besser ausgerastet. Ich war erstmal, dachte ich, okay, jetzt kennt mich die ganze Welt mit diesem Lied. Dachte ich, jetzt kann ich mit jedem arbeiten, den ich möchte. So war das erstmal nicht. Ich habe dann ein halbes Jahr versucht, bei Beyoncé die Tür einzurennen und denen gesagt, aber sie kennt doch mein Lied.
Die hatte ich dann ganz schön zappeln lassen, was?
Ja, das war wirklich, hat lange, lange, lange gedauert, bis ich dann den Anruf bekommen, dass Beyoncé auch mit mir arbeiten möchte.
Mhm. Beyoncé, den Song hattest du schon in der Schublade. Sie hat dich dann aber erstmal 3 Tage warten lassen und dann wollte sie ihn sofort, was?
Ja, als ich ihr das Lied vorgespielt hatte, da hat sie gesagt, play it again, Toby. Dann habe ich es nochmal gespielt und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, Toby, you won't believe this, but I want to sing the song right now.
Right now.
Und dann haben wir es gleich aufgenommen und dann 1,5 Stunden später, da hatte ich ihre Stimme produziert und es war fertig und dann habe ich lange nichts mehr von ihr gehört, bis dann irgendwann das Gerücht war, das ist ihre erste Single.
Mhm. Wie ist denn die so? Ich meine, gerade hat sie dieses Country-Album, was überall hoch und runter gespielt wird und sehr gelobt wird. Und wie ist denn die so als Typ?
Ich habe sie ja seitdem nicht mehr gesehen. Das war also anders als Madonna, die ich dann nochmal öfters gesehen habe. Aber mit Beyoncé, das war das einzige Mal, als ich sie gesehen hatte. Ich wollte ein Foto machen. Sie hat gesagt, no, it's a bad hair day.
Was?
Ja. Und aber sie war nach der Aufnahme, nachdem wir das Lied fertig gemacht hatten, dann nochmal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde sind wir auf der Couch gesessen und ich habe ihr das Lied nochmal auf der Gitarre gezeigt und sie hat mich ein bisschen über meine Familie gefragt. Also da war sie ganz lieb und ganz herzlich.
Und da hast du dann auch ein Foto mit ihr bekommen?
Nein.
Du hast kein Foto mit dir und Beyoncé?
Nein.
Das gibt's nicht.
Doch.
Ach, wie schade.
Ja.
Trotzdem tolles Lied, Beyoncé, If I Were a Boy.
Danke.
Von Toby Gard. Viele junge Menschen, Tobi, träumen ja von einer Karriere als Sänger, als Sängerin. Die wenigsten schaffen es am Ende. Woran erkennt man Talent?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Talent für mich ist es, dass es eine Stimme ist, die man wiedererkennt. Dass man die Stimme hört im Radio und denkt, wow, nach zwei Worten weiß man, wer das ist. Und dann auch sehr wichtig, dass es authentisch klingt. Also die Texte, die man singt, dass es sich so anfühlt, dass man diese Texte gelebt hat. Und wenn man den Sängern zuhört, dass man das Gefühl hat, man wird in diese Geschichte reingezogen. Dann natürlich Intonation und Technik und Timing. Das sind Sachen, die kann man eigentlich doch lernen, aber die anderen Sachen sind nicht so leicht zu lernen.
Ganz schön viel.
Mhm.
All of Me heißt ein Buch, das du über dein verrücktes Leben geschrieben hast. Nicht ohne Grund, denn wir müssen über John Legend sprechen, Tobi. Mhm. Das Lied All of Me, das habt ihr ja quasi gemeinsam geschrieben, denn er hatte nur die ersten Worte. Erzähl mal, wie war das?
Ja, wir hatten schon ein paar Songs geschrieben. Also es hatte in meiner Karriere viele Jahre gedauert. Ich kannte John Legend schon relativ früh, weil mein Manager David Sonnenberg auch ihn gemanagt hat. Und ich habe schon oft gefragt, ob ich mit ihm arbeiten darf, aber John hatte kein Interesse. Und viele Jahre später, also nach meinem Beyoncé-Hit, hat dann John doch irgendwann mal Interesse gehabt, mit mir zu schreiben und kam ins Studio. Wir haben einige Songs geschrieben und ich glaube, das fünfte oder sechste Lied, da kam er dann rein in mein Studio und sagte, Toby, I know what I want to do today. I want to write a song for my fiancé, Chrissy. I'm so in love. And I wanted to start with All of Me. Und dann hat er sich ans Piano gesetzt und hatte die ersten zwei Akkorde und All of me loves all of you. Das hat er in die Session reingebracht.
Genau, und da ging es weiter.
Ja,
wusste nämlich nicht, wie es weitergehen soll.
Dann habe ich mich ans Piano gesetzt, haben wir Plätze getauscht und habe gesagt dann, ja, with all your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
Ja.
Und dann hat er sich wieder ans Piano gesetzt. Und so ging das hin und her, das ganze Lied. Also in einer Stunde oder eineinhalb Stunden war das fertig.
Ihr habt euch in einen wahren Liebesrausch gespielt am Piano, heißt es. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ich bin ja auch immer noch sehr verliebt in meine Frau. Wir sind jetzt fast 20 Jahre zusammen und konnte mir das sehr gut vorstellen, was er für Chrissy empfindet und habe dann auch mein Herz ausgeschüttet in diesem Song.
Dieses Love Your Curves, das geht nämlich eigentlich an deine Frau, ne?
Genau, die hat schöne Kurven.
Und ja. Es hat sich gelohnt. Aus diesem Song wurde auch ein Song of the Year, hat heute 2 Milliarden Aufrufe. Darf ich mal fragen, ob du da eigentlich noch mitverdienst, wenn so ein Song heute im Radio läuft?
Ja, jedes Mal im Radio, jedes Mal, wenn es gestreamt wird, bekomme ich immer ein kleines bisschen.
Aha, ich spiele den jetzt.
Danke.
Ja, wie viel kriegst du dafür?
Ich weiß, den deutschen Satz weiß ich leider nicht.
Es sind nur ein paar Centen, aber es summiert sich natürlich.
In Amerika könnten das einige Dollar sein. Also
für einmal?
Primetime in einer großen Radiostation könnte bis zu $8 sein, habe ich mal gehört.
Wow.
Ja.
Also und wenn es hier nur ein paar, ich spiele dann einfach zweimal. Was hältst du denn davon?
Danke.
Wir müssen auch noch über Madonna sprechen, lieber Tobi. Bevor Madonna erscheint, müssen Kerzen und Duftlampen aufgestellt werden. Essen und Fotos sind verboten. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Welcher Superstar ist am anstrengendsten?
Also Madonna war schon der wie sagt man, der ausgefahrenste.
Abgefahrenste.
Mein Deutsch, es tut mir so leid.
Ja, ist nicht so schlimm, du machst das noch super.
Ja, das war schon hervorragend mit Madonna. Da war so eine große Entourage und bevor sie in den Raum kam, eine halbe Stunde vorher, wurde das ganze Studio geputzt und dann kamen die ganzen Duftlampen und dann die Toilette wurde für uns gesperrt. Wir mussten im unteren Geschoss dann ins Bad gehen, wenn wir wollten.
Jesus.
Und irgendwann kam sie dann und war dann aber wirklich ganz, ganz lieb. Also die erste Woche, würde ich mal sagen, mit ihr da war ich doch sehr nervös. Und es waren noch ein paar andere Leute mit uns. Mosella ist eine Frau, mit der ich öfters mal geschrieben habe. Sie hat Wrecking Ball mit Miley zum Beispiel gemacht. Mhm. Mosella und ich, wir haben schon ein paar Stunden vorher angefangen, ein paar Ideen zu sammeln. Und dann kam Madonna rein und wir haben mir diese Idee vorgespielt. Und sie mochte das. Und dann haben wir uns ans Piano gesetzt und haben das Lied fertig komponiert. Ich war da schon ziemlich nervös am Anfang, aber dann so zweite, dritte, vierte, fünfte Woche, da war es ja dann schon eigentlich wie Geschwister fast.
Du warst nervös, es hat dich aber nicht davon abgehalten, erstmal ordentlich Stress zu machen. Es gab nämlich einen Moment, da hast du Madonna aufgefordert, eine Stelle bitteschön nochmal zu singen in dem Lied. War keine gute Idee.
Ja, nachdem wir die ersten Lieder geschrieben haben, mussten wir sie natürlich auch aufnehmen. Ja. Und mit Madonna dachte ich mir schon immer, ihr größtes Talent ist wirklich eine Performerin. Also wenn man sie auf der Bühne sieht, dann ist es eine wahnsinnige Show. Aber von der Stimme dachte ich immer, da ist noch mehr da. Und wenn man nur ein bisschen härter daran arbeitet, kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen aus der Stimme. Und deshalb habe ich sie gebeten, manche Stellen nochmal zu singen und dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr Gefühl reinzutun und dann vielleicht mal diesen Text so richtig zu leben und dann nochmal zu singen. Und dann irgendwann hat sie gesagt, fuck you, Toby, I'm not going to sing this. Darf ich sowas sagen auf deutschem Radio?
In Amerika würde man das jetzt wegbiepen, ne? Da käme beep. Bo, Toby.
Ihr biebt es nicht?
Nee, wir bieben es nicht.
Okay.
Warum auch? Das hat sie ja gesagt.
Ja, und
darf ich es gerne nochmal sagen? Was hat sie gesagt?
hat Madonna gesagt, fuck you, Toby, I'm not going to sing this again. Und dann habe ich einfach, ohne zu denken, gesagt, fuck you, Madonna, you're gonna sing this now.
So, und das ist der Punkt, an dem Madonna normalerweise aufsteht und geht.
Naja, da gab es dann schon Gerüchte vor dieser Session, dass wenn sie einen nicht mag oder wenn man etwas falsch macht, dann verschwindet sie ins Bad und dann kommt eine von ihren Managern rein und sagt, okay, du hast 5 Minuten, hier ist dein Flugticket, unten wartet das Taxi. Wenn sie zurückkommt vom Bad, will sie dich nicht mehr sehen. Bitte verschwinde. Und ich habe dann schon darauf gewartet. Aber sie ging nicht ins Bad. Irgendwie war das so ein schöner Moment, wo wir dann plötzlich wie Geschwister waren, denke ich mal.
Sie ist geblieben.
Sie ist geblieben.
Und sie ist bis heute ein vermutlich ganz besonderer Künstler für dich?
Das war schon sehr speziell, weil oft, also wie auch mit Beyoncé oder so, da war das dann schon so, dass man sich danach nie wieder sieht. Und Madonna wollte, dass ich mit ihr auf Tour gehe. Sie wollte, dass ich mit ihr auf den Grammys performe. Sie wollte, dass ich, bin zu ihren Geburtstagspartys zweimal gekommen. Das war sehr lieb. Und wenn ich ihr jetzt E-Mail, vielleicht antwortet sie dann doch noch. Das war schon sehr lieb, also hatte ich nicht so erwartet.
Sag mal, Tobi, was braucht's eigentlich für einen Welthit? Kurz muss es sein wahrscheinlich am besten heute, ne? Mit dem Refrain anfangen, damit man ihn sofort erkennt?
Also ich denke so, die Definition von Genie in dem Sinne ist, dass man etwas zum ersten Mal macht, was so einfach ist, dass jeder es auch machen kann, aber es keiner bis jetzt gemacht hat. Und Welthits sind manchmal das Einfachste, die einfachste Form, etwas zu sagen, dass man jemanden liebt oder dass man ein Gefühl vermittelt, auf eine Art, dass jeder das sofort nachsingen kann und dass keiner vergisst, wie das Lied geht.
Und wenn es so leicht wäre, könnte es ja jeder.
Also, für mich war das ganz, ganz harte Arbeit.
Glaube ich, das ist es. Hast du aber gut gemacht.
Danke.
Du hättest mit Madonna auch auf Welttournee gehen können, sie hat dich eingeladen, aber du hast abgesagt und das aus einem guten Grund.
Naja, erst dachte ich, das war eine wahnsinnig schöne Idee, mit meinen Kindern und ihren Kindern und 100 anderen Menschen, die sie alle so auf Tour mitnehmen, so auf Welttournee zu gehen. Und habe erstmal Ja gesagt und dann eine Woche später sagte sie, okay Tobi, die nächsten 2 Wochen fangen wir jetzt an zu proben. Habe ich gesagt, 2 Wochen, jeden Tag? Ich sage, ja, jeden Tag. Wie viele Lieder? Ein Lied, das Lied für die Grammys. Da dachte ich mir, wow, 2 Wochen lang muss ich das gleiche Lied wahrscheinlich 10-mal am Tag spielen. Und dann ist mir gekommen, dass ja, wenn ich auf Tour gehe, dann muss ich wahrscheinlich 100 Lieder von Madonna jeden Abend genau gleich spielen und darf auch nichts improvisieren oder verändern. Naja, da habe ich mir gedacht, das kann ich nicht. Also für mich ist alles immer Variation. Ich liebe Piano-Improvisation. Also mein Kopf, wenn ich etwas höre, mein Kopf dreht alles immer um in 50 verschiedene Variationen und so entstehen neue Kombinationen, die dann zu Songs führen. Und für mich Wiederholungen, das ist schwierig für mich. Also mir zu merken, wie das genau geht und dann genau das zu reproduzieren jeden Abend, Das war für mich dann der Grund, warum ich abgesagt habe.
Du hattest aber auch zum damaligen Zeitpunkt Familie, Frau, zwei Töchter, die so oft auf dich verzichten mussten. Und das, was du machst, das machst du entweder ganz oder gar nicht?
Ja, mit der Madonna-Tour hätte ich sie schon mitgenommen. Aber ja, zu dieser Zeit war ich schon an einem Punkt angelangt, wo die Musik schon zu oft an erster Stelle gestanden ist. Und ich hatte zwei Töchter und meine Frau. Und meine Frau war sehr nachsichtig. Ich bin sehr, sehr oft nicht zum Abendessen gekommen. Und selbst an Feiertagen, wo dann Gäste da waren, war ich trotzdem bis 10 oder 12 im Studio. Und da war meine Frau schon sehr, sehr lieb und sehr vergebend. Und 2015, da dachte ich, da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen, wie sagt man, die Bremse ziehen mit der Karriere und mich auf meine Familie fokussieren und auch mal aufs Leben, ein bisschen vom Leben nachholen.
Und ihr lebt heute in Los Angeles. Was machst du da?
Wir leben seit 2009 in Los Angeles, zuvor war es New York. Und ich liebe diese Stadt.
Bis auf den Verkehr.
Naja,
ein Albtraum.
Zu gewissen Zeiten sollte man nicht Auto fahren, aber man kann dann, also zum Beispiel, wir haben ein Strandhaus in Mexiko, wo wir so 2-3 Mal im Monat hinfahren für ein paar Nächte und da muss man dann eben vor 6 Uhr früh losfahren, dann kann man durch Los Angeles durchfahren, ohne Verkehr. Wenn man nach 6 Uhr losfährt, dann kann das schon 2 Mal so lang dauern. Also der Verkehr ist schon ein Problem und die Stadt hat auch, wie sagt man, öffentliche Verkehrsmittel nicht so ganz in den Griff bekommen.
So, und jetzt darfst du erzählen, was du da machst. Also du engagierst dich gegen Klimawandel, du kümmerst dich um Orang-Utans, du machst im Prinzip alles, was früher keinen Raum hatte in deinem Leben. Das machst du jetzt.
Ja, ich hatte einen Kinofilm angefangen und an dem arbeiten wir immer noch. Ich denke, es wird noch mal 1-2 Jahre dauern, bis der rauskommt. Und der dokumentiert das Leben einer Primatologin, Dr. Birute Galdikas. Sie ist seit 50 Jahren, jetzt schon seit 52 Jahren, in dem Regenwald in Borneo und studiert Orang-Utans und hat sich sehr für die eingesetzt, für den Lebensraum. Da gibt es einen Park, Tanjung Puting, ein National Park, da sind 6000 Orang-Utans ungefähr. Das ist einer der letzten wilden Orte, wo Orang-Utans in diesen Mengen noch vorkommen. Und ohne ihr wäre auch selbst dieser Ort mittlerweile abgeholzt. Ich hatte viele schlaflose Nächte mit der, wie sagt man, Abholzung von den Regenwäldern. Das hat mich schon sehr betroffen. Und deshalb dachte ich, ich muss was machen. Und die Orang-Utans, die können nur oben in dem Canopy, wie sagt man, oben in den Gipfeln der hohen Bäume leben. Ohne Regenwald gibt es keine Orang-Utans. Und so möchte ich mich sehr für die Orang-Utans einsetzen, damit wir auch den Regenwald bewahren noch. Der ist mir sehr wichtig.
Wie viel Kontakt hast du noch in diese alte Zeit? Also wie viele Telefonnummern zum Beispiel hast du heute noch in deinem Handy, um die wir dich beneiden würden?
Ja, John Legend, der hat mich schon vor kurzem wieder eingeladen, vor 3 Monaten. Und mit Jennifer Hudson, die haben zusammen gesungen und die machen immer wieder so Fundraiser für die Demokratische Partei. Und da unterstütze ich das auch. Und da habe ich auch viele Politiker kennengelernt. Kamala Harris habe ich kennengelernt in seinem Haus. Da ist er sehr engagiert und also John Legend ist ein ganz schlauer Mensch, der könnte selbst auch Politiker sein. Wirklich ein sehr klarer Kopf und ein toller Kommunikator, sagt man das?
Ja.
Ja, ganz ein toller. Manche Künstler, mit denen habe ich noch gut Kontakt, mit manchen weniger.
Hast du die Nummer von Madonna noch?
Ja.
In deinem Handy?
Ja.
Krass. Ja, wie viele echte Freunde sind dabei, Tobi, in dieser großen Scheinwelt, Glitzer-Scheinwelt? Hollywood, New York.
Ja, was ist ein Freund? Das ist die Frage.
Ein Freund
Frage.
Ist einer, den du nachts um 3 anrufen kannst und sagen, hey, ich habe ein Problem.
Ja, vielleicht habe ich meine Freunde sehr vernachlässigt in der Zeit damals. Es gibt noch einen Freund, Julian, den kenne ich schon, seit ich 15 war oder 14. Und der lebt in Los Angeles, mit dem kann ich auch noch Deutsch sprechen. Das ist so der Einzige, mit dem ich noch Deutsch spreche. Aber sonst Freundschaften, also es gibt sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben, mit denen ich Musik mache und das verbindet einen schon. Und wenn man Songs schreibt, dann lernt man auch sehr viel über sich kennen. Das ist ja wie Therapie. Das grenzt dann vielleicht auch schon an Freundschaft, wenn man... Dann habe ich auch Surffreunde, mit denen ich surfen gehe zusammen oder ich tue auch Kitesurfing oder Stand-Up-Paddleboarding oder Fahrradfahren. Also gewisse Sachen, wo man dann auch andere Freundeskreise bekommt. Aber ich denke, ich war noch nie so gut, Freundschaften zu pflegen in dem Sinne. Also kann man könnte ja sagen, kommen. Ja, man könnte sagen, ja. Ich habe hunderte Freunde oder ich habe vielleicht gar keine.
Ja.
Aber wenn ich eine Geburtstagsparty mache, dann kommen vielleicht 200 Leute.
Ja, und wir kennen sie alle. Das ist genau der Punkt. Das Leben ist mittlerweile wichtiger als der Ruhm, kann man das so sagen? Und vermisst du irgendwas aus dieser Zeit von damals?
Also ich würde mal sagen, dieses Zitat stimmte vor 2 Jahren. Ich hatte ja DSDS gemacht und DSDS war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich wurde gefeiert als Songschreiber und ich hatte zu dieser Zeit dann ja schon 2, 3, 4 Jahre wieder keine Songs geschrieben oder sehr wenig geschrieben. Und DSDS hat mir dann schon nochmal so den Weg gezeigt, dass ich eigentlich wieder Songs schreiben möchte und habe dann wieder mich mal nochmal richtig reingelegt und habe dann im November letzten Jahres ein Projekt angefangen, das heißt Piano Diaries. Und in diesem Projekt habe ich meine alten größten Hits nochmal neu aufgenommen mit neuen Künstlern und tue die jetzt Single für Single veröffentlichen. Also wir hatten angefangen mit Big Girls Don't Cry, das hat Victoria Justice gesungen. Das kam im November raus und wir hatten es auf vielen Fernseh- und Radioshows in Amerika gespielt. Kelly Clarkson Show haben wir es gespielt und so weiter. Und die zweite Single war dann mein Demi Lovato Song Skyscraper. Das habe ich mit einem jungen Sänger Camilio gemacht, der hat das sehr schön gesungen. Und die dritte Single, Little Do You Know, das war ein TikTok-Hit mit Kiki Palmer und Aloe Black. Und jetzt die vierte Single kommt am 3. Mai raus.
Mhm.
Das ist mein Veronicas Hit Untouched. Eines der Lieder, auf die ich am stolzesten bin. Untouched. Und das ist mit Johnny Orlando. Das ist ein TikToker aus Kanada, der hat 10 Millionen Followers und ein ganz toller Sänger. Er erinnert mich ein bisschen an den jungen Justin Bieber vielleicht. Und dann die nächsten Songs, If I Were a Boy und Who You Are und natürlich All of Me. An denen arbeite ich jetzt gerade. Und dann im Juni kommt das Album raus mit 10 von meinen meistgespielten Songs, neu aufgenommen in zeitlosen Piano-Stimmen-Orchester-Versionen.
Cool. Was ist denn für dich eigentlich der größte Hit, der jemals geschrieben wurde? Also das Lied, das dich in deinem Leben am nachhaltigsten vom Hocker gehauen hat. Nur eins.
Ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort habe. Also
ich hab sofort eine.
Ja.
Dabei ist es gar nicht, es ist auch gar nicht mein Lieblingslied. Aber das Lied, das mich in meinen musikalischen Grundfesten am allermeisten erschüttert hat, war damals Michael Jackson mit Thriller. Weil es sowas noch nie gab vorher. Ich bin ja fast aus meinem Auto geflogen, als das erste Mal das so richtig laut über die Boxen kam.
Das war ein sehr tolles Album, ja. Ich habe damals auch Supertramp sehr gemocht.
Mhm.
Natürlich die Beatles, das sind geniale Kompositionen. Und Paul McCartney hat auch mal im Interview gesagt, dass damals gab es ja noch keine Diktiergeräte, also die John Lennon und Paul McCartney, wenn die Songs geschrieben haben, die haben so lange geschrieben, bis die etwas schreiben, das man nicht mehr vergessen kann.
Mhm.
Man konnte nichts aufnehmen, so mal schnell. Und
ja, krass,
dann mussten die Lieder schreiben, die einfach unvergesslich sind. Und das ist schon interessant.
Ja, und wie du heute vor allem auch noch mit der Technik die nötige Tiefe in so einen Song reinbringen kannst. Ob du jetzt die Bässe nochmal ordentlich und dann wird alles, wie heißt es, wenn man es schneller macht, gepitcht?
Ja, jetzt mit Generative Artificial Intelligence, da habe ich jetzt schon einige Programme gesehen, die schreiben Songs, die singen die mit allen möglichen Stimmen, die man eingibt.
Und, wie sind die?
Und ich würde mal sagen, die sind noch nicht ganz da, aber man kann schon sehen, in 3 bis 5 Jahren, da werden die sehr, sehr gut werden.
Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll, ehrlich gesagt.
Das sind Programme, die haben alles, was jemals auf YouTube war oder alles,
ja,
was jemals auf Instagram war, alles, was jemals auf TikTok war, alles durchgearbeitet.
Ja. Ziehen sich das Beste raus, das
genau.
Ist mir schon klar. Aber wenn du dann zum Beispiel in ein Konzert gehst, wen stellst du denn da auf die Bühne?
Naja, das ist eine neue Welt und ich habe auch jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit diesen Programmen, wie zum Beispiel mit Kyber AI oder Midjourney oder Runway oder da gibt es einige Programme, mit denen kann man Textvideos machen. Sehr interessante, schöne Videos. Also die sehe ich mir gerne an und da ist auch viel Kreativität drin. Auch mit der Image Generation, wenn man Bilder macht und mit der Musik wird es genauso sein. Also da kommen Resultate raus, die können einen umhauen. Also
ich will mich überhaupt nicht dagegen sperren. Ich verstehe mich da nicht falsch. Ich
ja.
Finde die Vorstellung bloß im Augenblick noch so so spooky so ein bisschen und ja, auch aufregend, aber natürlich.
Ja, das wird jetzt ganz schnell gehen. Also es wird innerhalb von einigen wenigen Jahren wird AI, wie sagt man auf Deutsch, AI?
Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz, aber generative, also eine künstliche Intelligenz, die kreieren kann. Das ist nochmal ein neuer Schritt.
Aber dich braucht man dann nicht mehr.
Im Prinzip, so wie jeder jetzt schon mit seinem Telefon schon so viele Dinge machen kann, die man damals alleine nicht machen konnte, so wird das mit der Musik, mit den Videos, mit den Kinofilmen, alles wird ein, sagt man, ein Laie, also jemand, der das nicht gelernt hat, kann das selbst machen dann. Da kommen richtig gute Dinge dabei raus. Ob das gut ist im großen Sinne? Nein. Also, aber kann man es aufhalten? Absolut nicht.
Tja, das wird noch spannend mit unserem Leben.
Ja, das wird sehr, sehr spannend.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.